Herzlich willkommen heute zu unserem Generationstalk. Ich habe mir heute die Andrea Diehl eingeladen. Andrea Diehl ist schon seit einigen Jahren jemand, der mich begleitet in meinen Bemühungen, das Thema 50 plus ein bisschen mehr nach vorne zu bringen. Und sie begleitet das ganz liebevoll mit ihren Kommentaren und auch mit anderen Dingen in LinkedIn. Und ich darf sie ganz kurz vorstellen. Andrea ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin. Und sie hat ursprünglich mal angefangen bei Siemens, hat dann über die Jahre hinaus eben halt, wie gesagt, ne, auch mit Familie und dem Ganzen, was wir alle kennen als Frauen, hat sie bei Zeiss gearbeitet, hat wieder bei Siemens gearbeitet, bei Mann und bei BMW. Und sie hat eben auch tatsächlich, was auch sehr wichtig ist, die Panda-Gruppe gegründet mit Ü45. Und damit möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen, Andrea.
Ja, vielen Dank und auch guten Abend, liebe Ulrike. Ich freue mich natürlich riesig, dass du mich eingeladen hast zu deinem Generationentalk und dass wir uns austauschen können. Wir hatten uns in der Vergangenheit auch immer wieder schon sehr intensiv zu den Themen ausgetauscht und dadurch kam natürlich der nette Kontakt zustande und auch der eine oder andere Treff dann bei Panda Ü45.
Genau, so sieht es aus. Und ich finde das klasse, dass du das eben so selbstinitiativ aufgegriffen hast. Und das kann man ja nebenbei, während man ja auch viel genug zu tun hat, wenn man eben so einen Vollzeitjob hat, auch immer bewundern, wenn man sich noch ehrenamtlich dann für solche Dinge einsetzt. Und bei mir ist das ja auch so, wie du ja wohl weißt, dass ich das ja auch immer schon die ganze Zeit nebenher gemacht habe. Und es ist nicht ganz einfach, das Thema. Deswegen fangen wir gleich mal an mit den ersten Einblicken. Warum hast du die Gruppe jetzt zum Beispiel Ü45 genannt und nicht konsequenterweise Ü50?
Ja, das ist ganz einfach. Es war ein Rechenbeispiel. Ich habe mit 22 mein Studium beendet, bin in den Beruf eingestiegen, habe dann mal nachgerechnet. Ich bin 64 geboren, ich muss bis 67 Jahre arbeiten. Das macht 45 Jahre und habe dann einfach mal die Mitte genommen, ungefähr die Mitte. Ja, und das war 45. Und habe gesagt, gut, die erste Hälfte meines Berufslebens war geprägt durch einen recht guten Karrierestart, dann durch die Familienphase und dann so mit Anfang, Mitte 40 kam natürlich diese Phase, die jetzt ganz viele Frauen auch bewusst erleben. Die Kinder, die brauchen einen nicht mehr so intensiv und man überlegt natürlich, ja, was mache ich jetzt eigentlich in meinem Job? Wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Und vor allem, wie geht es in der zweiten Hälfte weiter? Ja, das sind ja noch über 20 Jahre, die gestaltet werden wollen.
Ganz genau. Und wir gehören ja auch zu der Generation, die sicher ist es dir auch so ergangen, wenn du in großen Konzernen tätig warst. Ich habe immer zu hören gekriegt in meiner Karriere, bloß nicht sagen, was ist. Ne? Also wir haben das erlebt, dass wir immer so ein bisschen den Ball flach halten sollten, sagt man in Hamburg. Aber auch generell eben bloß nicht rumjammern, nicht die Wahrheit sagen, sondern immer, mir geht's super und alles ist prima. Und heute erleben wir ja auf der anderen Seite junge Frauen, die ganz deutlich sagen, das gefällt mir nicht, das ist nicht gut. Und auch mittelalte Frauen, die durchaus auch aus den Erfahrungen ihrer Mütter und Großmütter erzählen und plötzlich erzählen, das war ganz anders, das war ganz hartes Arbeiten, man ist vernachlässigt worden, man hat eben schlechte Zeiten gehabt als Mütter. Und jetzt plötzlich dieser Clash of Culture, wie ich das immer nenne. Und jetzt plötzlich heißt es eben, jetzt wollen wir uns mal unterhalten über diese Generation. Wie hast du das erlebt?
Ja, mein Lebenslauf, der ist nicht ganz so geradlinig verlaufen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Durch die Familienphase kam der erste Bruch, auch der Bruch vom damaligen Arbeitgeber. Ich bin dann auch in die Finanzkrise, in die Zeit der Finanzkrise reingerauscht. Und da war natürlich vieles im Umbruch und auch in der Neuorientierungsphase. Ja, das heißt, ich habe aber auch, und das ist vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass mein Lebenslauf so ein bisschen ruckelig ist. Ich habe natürlich immer gesagt, was ich möchte. Ja, ich habe von Anfang an immer wieder auch nach neuen Berufsalternativen geschaut. Ich bin so der Typ, der sagt, ja, ich mache jetzt mal 3, 4 Jahre meinen Job. Ich habe ein Thema, das ich abarbeite, aber wenn es durch ist, wird es langweilig, dann ziehe ich weiter, dann mache ich was anderes, dann brauche ich einfach eine neue Herausforderung. Ja, und es hat mich natürlich dann auch dahin geführt, dass irgendwann diese Brüche so stark wurden, dass der Wiedereinstieg schwierig wurde und dass ich natürlich dann auch mit meinen Forderungen nicht unbedingt auf offene Türen gestoßen bin. Ja, wenn man als Mutter zurückkommt und sagt, ich hätte gern Teilzeit, wobei Teilzeit auch heißen kann 30 plus X. Dann trifft man auf ein mildes Lächeln, das wirst du auch kennen. Ja, das
Genau.
erzählt fast jede Frau, die sagt, ja, ich kam zurück und jeder hat gesagt, wer bist denn du? Ja, wir haben gar nicht mit dir gerechnet. Und das war genauso auch meine Situation, die vielleicht noch ein bisschen verstärkt war, dass mein Unternehmensbereich, mein Arbeitsplatz, der wurde damals ausgegliedert. Ich habe meine Karriere im Grunde genommen mit Eintritt in die Elternzeit ja beendet und auch ein Projekt beendet. Dieses Projekt war zu Ende. Der Unternehmensbereich ist ausgegliedert worden in ein neues Unternehmen. Das heißt, ich stand ohne jeglichen Heimatbahnhof und natürlich ohne jegliches Netzwerk dann wieder vor der Tür.
Das ist ja das Problem, was Frauen eben haben. Uns fehlt dann in der Zwischenzeit, in dieser Familienphase, dann das Netzwerk. Ich hatte das eben in der Zeit, dass ich eben in das Unternehmen meines Mannes eingestiegen bin und dadurch das alte Netzwerk verloren habe. Flexibilität wurde da insofern nicht belohnt. Grundsätzlich war ja aber auch die Frage so in Richtung LinkedIn, wie erlebst du das jetzt, wenn so junge Frauen sagen, ja, also wo ist das Problem? Man muss einfach nur heute sagen, was ist und so weiter. Es wird ja manchmal, finde ich, so dargestellt, als wenn wir zu blöd waren, das alles zu artikulieren, dass wir keine 40 Stunden blöd fanden, sondern eben vielleicht eine 4-Tage-Woche gut gefunden hätten und dergleichen. Wie kommt das bei dir jetzt so rüber, wenn du so zurückblickst auf diese Debatte, die wir jetzt in den letzten Jahren beide erlebt haben und unserem eigenen Erleben, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir ja gar nicht gefragt worden, ob wir das auch so wollen?
Ja, die junge Generation Z, die ist natürlich in eine andere Phase reingeraten. Es gibt ja gerade auch eine Diskussion bei LinkedIn, dass zwar die Generationen an sich vergleichbar sind, auch als wir jung waren, waren wir auch rebellisch, wir haben auch gefordert und wir waren gar nicht so anders als die heutige Gen Z, aber wir hatten andere Voraussetzungen und wir sind die Boomer, wir sind geburtenstarke Jahrgänge, wir hatten natürlich auch im beruflichen, Schule damals beruflichen, wir waren immer viele, ja. Und wir hatten natürlich auch immer den Kampf um die Arbeitsplätze, um Chancen, um Karriere, um Aufstieg. Und die jetzigen Frauen oder auch die jetzigen Gen Z, Frauen und Männer gleichermaßen, die haben natürlich die Möglichkeit, auswählen zu können. Die sind umworben. Und ich spüre aber auch eine gewisse Orientierungslosigkeit. Ja, ein Suchen auch, ein Ausreizen auch der Chancen und auch des Ausprobierens. Und das ist auch die Rückmeldung, die immer wieder auch über LinkedIn, aber auch über persönliche Gespräche kommt, dass gerade junge Menschen doch deswegen häufig wechseln, weil ihnen so ein bisschen die Orientierung und auch der vorgegebene Rahmen fehlt. Ja, man kennt es ja selber, wenn man mit dem Auto eine Straße entlang fährt, man hat den Seitenstreifen und kann sich an dem orientieren und weiß einfach, wenn ich da rechts mal rausschere, dann bin ich im Graben. Diesen Seitenstreifen, den gibt es heute nicht mehr. Ja? Es gibt ein großes, weites Feld, man kann fahren, wohin man will, man kann wenden, man kann überall hin, es gibt keine Begrenzungen mehr und das ist natürlich schwieriger, desto mehr Chancen man hat. Ja, die
Genau.
Entscheidung, die nimmt einem keiner ab.
Und die mediale Welt, die immer glitzert und wunderschön aussieht. Also wenn ich dann in mein, ich mache das jetzt nur noch reduziert, aber ich habe ja viele Jahre eine Schule geführt, aber jetzt habe ich eben, wie gesagt, ja nur manchmal unterrichte ich eben noch Auszubildende jetzt mal, nicht Studenten, sondern Auszubildende. Und da merke ich immer, die Hauptberufe sind eben Fitnesstrainer, Fußball- oder Sportmanager oder eben halt Influencer. Und das ist natürlich ein großer Reiz, da ganz, ganz schnell Karriere und sehr schnell eben halt in den Mittelpunkt zu kommen. Aber es wird ja auch nicht mehr offen darüber geredet, dass die Probleme oder die Herausforderungen, sage ich jetzt mal, ich finde das Wort Probleme immer blöd, man kann es ja lösen, grundsätzlich, dass man eben sagt, also es gibt immer noch diese ungelösten Fälle, was ist, wenn man einmal sich entscheidet, auch mal Mutter zu werden und was ist dann mit der Karriere dazwischen oder danach oder bevor man es beginnt, wie verändert sich das Leben? Das hast du ja nun auch ganz extrem erlebt. Was genau ist da der Punkt, den du jetzt eben herausarbeitest? Worauf müssen wir heute achten und worauf haben wir damals eventuell vielleicht nicht genug geachtet?
Ja, ich denke, die Situation war früher gerade für Akademikerinnen eine ganz andere. Wir waren ja oft Einzelkämpferinnen. Das hast du sicher auch so erlebt. Ich habe lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin in Teams gearbeitet, in denen ich die einzige Frau war. Das heißt, ich hatte natürlich keinen Sparringspartner. Ich habe keine Frau, mit der ich mich über solche Themen austauschen konnte. Ich hatte, denke ich, sehr gute Kollegen, sehr gute Chefs auch, Mentoren. Das, was heutzutage externe Mentoren oft machen, das waren für mich oft die Vorgesetzten. Da kann ich überhaupt nicht klagen. Die haben mich auch gefördert und da bin ich auch heute noch dankbar. Die haben mich weitergebracht. Und das ist aber wirklich so, man war alleine. Und mir ist es erst bewusst geworden, als ich 2016 das erste Mal in München bei der HerCareer, bei der Frauenkarrieremesse war und dort auf eine Vielzahl von Akademikerinnen getroffen bin, wo ich gedacht habe, wo kommen die jetzt alle her? Ja, da war eine ganz andere Szene da. Und wir merken das jetzt auch. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber wir sind vernetzt. Wir unterhalten uns ganz gut. Wir können plaudern. Ähnlich geht mir das auch mit den Panda-Mitgliedern. Ich kenne einige persönlich, die meisten wirklich nur über Remote-Sessions, über den Online-Dinner-Club Ü45. Und da ist es wirklich so, es ist eine ganz andere Netzwerkqualität auch da unter den Frauen. Und das ist natürlich der Vorteil, auf den die Frauen heutzutage zugreifen können, nutzen können. Wobei ich natürlich immer auch noch merke, es ist auch wie früher immer ein gewisser Konkurrenzkampf da. Ja, kann man nicht verhehlen, aber das ist bei Männern ganz genauso. Auch Frauen, ja, wir kennen alle den Begriff Queen Bee und wir kennen alle diese Vorurteile, Frauen sind bissig und Frauen gönnen sich nicht Karriere und Frauen wollen sich in den Vordergrund drängen. Ich denke, das ist bei Männern ganz genauso, aber es ist natürlich auch so, je mehr Frauen da sind, desto eher prägen sich dann auch diese Eigenheiten aus.
Genau, und das ist tatsächlich der Punkt. Man hatte damals einfach nicht genug Frauen um sich herum auf der Ebene. Und am Ende des Tages, also muss ich auch sagen, also ich hatte auch eigentlich nur Männer, die einen dann fördern konnten, weil da gar keine Frauen waren. Und eigentlich überall, wo ich hinkam. Und auch heute, danach war es dann eben auch an der Schule wieder so, dass ich die Förderin war. Also ich bin ganz wenig dann eben tatsächlich von Frauen gefördert worden. Und das habe ich immer sehr bedauert, aber es lag eben an der Höhe der Stellung, in der ich dann schon sehr früh gekommen bin. Und daher fragt man sich natürlich, werden die es jetzt tatsächlich aufgrund ihrer vielen Herausarbeitungen und Stellungnahmen, werden die das tatsächlich besser schaffen? Oder ist das einfach so, dass man das immer am Anfang denkt? Wenn ich an meinen Geisteszustand denke, ich habe immer gedacht, ich bin unbesiegbar. Ich habe immer gedacht, alles ist super. Und da ich dann ja, wie gesagt, immer Förderer hatte, also immer irgendwelche Leute, die eben mein Talent erkannt haben, hatte ich auch nie das Gefühl, da ist irgendwo mal das Ende in Sicht. Und ich glaube, das war einem überhaupt nicht klar, was dann kommt, wenn man dann diese Mehrfachbelastung hat. Ich muss sagen, ich habe ja nur eine Tochter und ich bin da halt froh, aber ich hatte eben dann geheiratet und hatte drei Jungs dazu bekommen. Auch bevor ich mein eigenes Kind bekam. Und dadurch hatte ich immer eine Mehrfachbelastung. Und das hat mir nie jemand angemerkt. Und ich bin da eigentlich auch stolz drauf gewesen auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, wenn man das heute so hört, dann, wenn wir manchmal so bei bestimmten Fuck-Up-Nights stehen oder 12 Minutes Me, dann stelle ich da manchmal mit Freundinnen und wir sagen, Mensch, hätten wir das gesagt, sagen dürfen, hätten wir doch auch mal da vorne stehen dürfen und sagen können, ich kann nicht mehr oder mir ist alles zu viel und so weiter, ne? Das ist doch der Unterschied, nicht wahr? Hast du das auch so in deiner Welt, in der du ja jetzt arbeitest? Du bist ja immer noch in großen Konzernen dann immer beschäftigt.
Ja, das ist richtig. Ich meine, man muss natürlich auch einsehen, heutzutage für die jungen Frauen komprimieren sich die Themen auf einen wesentlich kleineren Zeitraum. Ja, das fängt an mit dem Thema Karriere, wird überlagert mit dem Wunsch, dann auch das Thema Familie da irgendwo noch mit reinzupacken. Und das möglichst auch nebenbei oder parallel, um auf keinen Fall die Karriereleiter weiter zu verpassen oder die Fördermöglichkeiten, weil doch jeder Frau bewusst ist, ja, mit 40, da sollte ich doch einen gewissen Level erreicht haben, dann wird es deutlich schwieriger und ich muss jetzt einfach voranschreiten. Ich denke, das ist ganz schwierig und bei mir ist mittlerweile auch eine gewisse ja, ich sag mal, Gelassenheit, Souveränität auch eingetreten, auch mit vielen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die einfach zu akzeptieren, auch die Erkenntnis, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich die getroffen. Ja, jede Entscheidung kann gut oder richtig sein. Das werde ich aber immer erst im Nachhinein wissen und nicht vorab. Und insofern muss ich mich auch mit meinen Entscheidungen anfreunden und einfach auch einen Haken dran machen und sagen, das ist so. Ja, und ja, insofern bin ich jetzt auch in meinem aktuellen Projekt bin ich ganz glücklich mit meiner, ja, ich sag mal, mit dem roten Faden, der sich so durch, trotz des lückenhaften Lebenslaufes durch mein Leben gezogen hat. Und das hatte ich dir ja auch früher schon mal gesagt, das ist so diese Brückenbauerfunktion, die ich habe in meinen Projekten immer zwischen Betriebswirtschaft und Technik, die mir doch
Ja.
einen gewissen ja, Stand auch mit den technischen Kollegen gebracht hat. Ja, das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen. Es ist eine Funktion, die nachgefragt wird, die wertgeschätzt wird. Und was ich doch merke, auch bei jungen Frauen, auch bei den Themen, bei den Influencern, es geht sehr in das Persönliche rein, in das Thema Coaching, in das Thema Beratung, aber nicht in fachliche Themen. Und damit tun sich dann doch immer mehr Frauen schwer. Es ist im Alter, ist es dann auch manchmal so, wenn man sich ab 40 nochmal neu orientiert und sagt, jetzt möchte ich mehr mit Menschen arbeiten. Ich habe vielleicht auch in Projekten vorher gearbeitet oder Linienfunktionen gehabt. In einer ganz bestimmten Funktion habe ich weniger mit den Menschen zu tun gehabt, als vielmehr mit den Aufgaben dort. Und die sich aber dann ich sag mal, Coaching und Mentor-Themen zuwenden und dann aber doch merken, es gibt eine große Anzahl an Frauen, die das auch anbieten, Männer natürlich auch, und dass dann einfach der Markt auch deutlich größer ist und auch wieder umkämpfter.
Genau,
Und
das ist tatsächlich der Punkt. Du bist ja nun auch eine absolute Fachfrau und auch in den MINT-Berufen. Das ist ja was ganz Begehrtes und damit auch letztendlich etwas, was die Welt braucht. Grundsätzlich ist trotzdem so, wir kommen ja aus unterschiedlichen Branchen. Ich bin ja ursprünglich aus der Werbebranche. Da kann ich das noch nachvollziehen. Wir haben den Jugendkult groß gemacht und dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn man an den eigenen Idealen sozusagen scheitert. Aber gleichzeitig ist es so, bei dir in den Berufen, wie sieht das denn da aus? Kommen wir mal auf die kritischen Themen. Wir hatten ja das Schlagwort 50 plus, aber wir haben auch das Schlagwort 60 plus. Was ist da los am Bewerbermarkt?
ja, das ist eine gute Frage und die ist sehr jetzt zweigeteilt. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich hatte ja eine sehr holprige Wiedereinstiegsphase nach der Elternzeit und auch bedingt durch die Finanzkrise. Und als ich 47 Jahre alt war, ich habe mich ja breit beworben damals auch, ja, unheimlich viele Bewerbungen, hunderte von Bewerbungen geschrieben und ich war auf Karrieremessen unterwegs. Ja, es war alles unheimlich zäh und auch wenn mein Profil nachgefragt war, aber trotzdem, ja, sobald es dann hieß Familie und Kinder und vielleicht ein bisschen Tipp flexibel oder Teilzeit, dann war die Tür zu. Mit 47 Jahren habe ich dann die Anfrage bekommen, Projektarbeit zu machen bei BMW. Und das hat mich überrascht, ja, weil, wie gesagt, 47 ist ein Alter für eine Frau, also gerade, das war ja jetzt vor über 10 Jahren, wo man gesagt hat, naja, dass sich da noch mal einer ins Unternehmen holt. Das war aber eine Besonderheit und zwar über die Zeitarbeitsfunktion oder damals über einen Ingenieurdienstleister. Sehr viele Ingenieure wurden ja damals über Ingenieurdienstleister auch in Projekten bei den großen OEMs und bei den Zulieferern im Automotive-Bereich eingesetzt. Und ich fand es bemerkenswert. Hatte bei BMW zwei unterschiedliche Einsätze und beide Chefs, beide ja, Männer, sagen wir 50 plus minus X, hatten mir gesagt, sie haben explizit mein Profil rausgesucht, um auch eine ja, Brückenfunktion wieder zu haben zu ihren jungen Mitarbeitern. Ja, es ist bekannt in der Automobilindustrie, auch bei BMW gibt es sehr viele junge Mitarbeiter. Und diese Vorgesetzten haben gesagt, ich brauche irgendjemand, der für mich die Brücke bildet zu den Mitarbeitern, aber auch so ein bisschen die interne Coaching-Funktion übernimmt. Und du hast Erfahrung, du kannst mit schwierigen Situationen umgehen, du kannst Ruhe in das Team reinbringen, du kannst Struktur in das Team reinbringen, wir wollen dich da haben. Das hat auch wunderbar funktioniert, das hat auch später funktioniert, als ich bei MAN im Team war. Ich habe immer gesagt, das war im Grunde genommen das Gleiche, auch Automobilindustrie, da waren die Motoren nur größer, weil es Lastwagen und Busmotoren waren, aber auch wieder Projektsteuerung in der Entwicklung. Und dort auch wieder mit jungen Teamkollegen, aber es hat wunderbar funktioniert. Ich fühlte mich da auch wertgeschätzt und von den Kollegen, auch von meinem Vorgesetzten und hatte auch, das gilt für beide Funktionen, auch immer wieder so ein bisschen die Sparringsfunktion für meine Vorgesetzten. Ja, ich war so ein bisschen der externe Berater, der aber doch intern mit dabei war, mit dem man sich austauschen konnte, mal bei einem Kaffee austauschen konnte oder auch mal über Personalthemen austauschen konnte, über wirklich Umstrukturierung. Die Branche steht ja nach wie vor unter großen Herausforderungen. Wenn man sich mal anschaut, ja, der Wandel von einer 100-jährigen Industrie, Verbrennermotoren hin zu Elektromotoren, vielleicht Wasserstoff, was auch immer da noch kommen wird,
Genau.
ein kompletter Mobilitätswandel. Und da war natürlich auch sehr, sehr viel Bedarf, sich mal auszutauschen. Und wir kennen das von Führungskräften in der Sandwich-Position. Das heißt, das sind die, die, ich sage mal, Bereichsleiter, Abteilungsleiterebene, die immer noch einen Vorgesetzten oben drüber haben, ihre Mitarbeiter drunter, die oft sehr alleine sind und auch sehr unter Druck stehen. Die brauchen auch Ventil, um das rauszulassen. Und ich denke, die Funktion, die habe ich sehr, sehr gut da auch ausfüllen können. Und ich
Was würdest
denke,
du denn jetzt
ja.
anderen sagen, die jetzt eben selber davor stehen, sich bewerben müssen und jetzt in der Situation sind? Also sagen wir mal erstmal den Punkt jetzt zum Beispiel auch 60 plus. Was macht man, wenn man jetzt tatsächlich 60 plus ist und man ja noch 7 Jahre zu arbeiten hat? Was ist da in der Bewerbung vielleicht zu beachten? Oder was würdest du auf jeden Fall sagen, das sollte weggelassen werden?
Ja, ich denke, die allerwichtigste Aufgabe ist, sich selbst mal klarzumachen, was möchte ich denn noch? Ja, möchte ich in diesen verbleibenden Jahren, möchte ich mich wirklich nochmal komplett einbringen, voll einbringen, möchte ich nochmal Führungserfahrung übernehmen, möchte ich in einer Fachaufgabe arbeiten, möchte ich vielleicht mehr in der zwischenmenschlichen Ebene arbeiten? Und das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, da müssen sich auch die Rollen ändern. Die Rollen müssen sich anpassen an die Anforderungen und nicht andersrum. Und wichtig ist, wirklich mit offenen Karten zu spielen, dann wirklich transparent zu kommunizieren, was möchte ich, aber was kommt für mich auch überhaupt nicht in Frage. Was ganz wichtig ist, ist natürlich auch zu kommunizieren, ich habe nicht die Not, ich möchte wirklich erhobenen Hauptes, auf Augenhöhe möchte ich diesen Job hier weitermachen. Und ich denke, wichtig ist es dann auch, vielleicht schon ein Angebot zu machen, wie ich mir meinen Job vorstelle, wie ich den gestalten könnte, was ich anbieten könnte. Ja, man muss
Aber wenn
heute.
es jetzt so ist, dass die Person jetzt vielleicht eben aus der Familienphase kommt oder eben tatsächlich noch einige von den Care-Aufgaben hatte am Rande und jetzt ist die Kapazität frei, jetzt kann man noch mal so durcharbeiten, und ob das jetzt direkt 60 ist oder eben vielleicht 55 plus, aber da sind dann ja locker noch mal 15 Jahre, die vielleicht zu gestalten sind und haben vielleicht existiert dieses Selbstbewusstsein nicht. Beziehungsweise wird auch zertrümmert durch eben die Stellenausschreibung, die ja oft so ein bisschen auf Jugend gehen. Wir sind ein junges, frisches Team oder wir treffen uns jeden Abend um an der Spree oder an der Alster oder eben bei dir auch an anderen Flüssen spazieren oder eben laufen zu gehen. Wie geht's dir damit? Hast du da manchmal auch Gespräche mit Jüngeren oder mit anderen, die dir da auch manchmal eine Perspektive zeigen?
Also wovon ich mich verabschiedet habe, das ist eine Festanstellung bei großen Konzernen, obwohl ich das durchaus noch für sinnvoll und möglich halte, aber ich habe gemerkt, es ist unendlich schwierig, auch über die Zeitarbeit fest eingestellt zu werden. Das wird nicht gewollt, immer mit der Begründung, es gibt genug Boomer, wir brauchen keine, wir wollen abbauen, nicht zubauen. Wichtig ist es, sich wirklich auch sichtbar zu machen, sichtbar bei verschiedenen Veranstaltungen, bei LinkedIn, bei Messen, bei Netzwerktreffen, wirklich Netzwerke auch zu pflegen, zu nutzen, sich einzubringen. Es gibt heutzutage mehrere Möglichkeiten über Freelancer-Tätigkeiten, über zum Beispiel Interimsmanagement. Es gibt auch einige Organisationen heutzutage, die Interimsmanagement anbieten für unterschiedlichste Projekteinsätze. Also wirklich hier diese Möglichkeiten auch zu nutzen und auszuschöpfen, auszuprobieren und immer auch zu schauen, was liegt mir. Und das ist der zweite Punkt. Man muss natürlich auch schauen, bin ich wirklich der Mensch, der vielleicht auch in dem Alter nochmal gründet und sagt, ich bin jetzt Selbstständiger, ich biete jetzt meine Leistung an. Ja, ich mag mich nicht mehr an Konzern binden, sondern ich bin jetzt wirklich als Freelancer tätig oder ich schlüpfe unter das Dach eines Interimsmanagement-Anbieters oder einer Beratungsgesellschaft. Da ist aber meines Erachtens auch noch viel Potenzial, hier mehr Modelle zu schaffen, gerade für unsere Altersgruppe, für die Ü55 oder Ü60.
Genau, und vor allen Dingen, was eben vergessen wird, was ich immer feststelle, also oder jetzt schon ein paar Mal festgestellt habe, da ich eben schon etliche Male eben Gründerin war, aber auch gleichzeitig Festangestellte war, der wesentliche Unterschied ist ja, den viele, viele übersehen, ist ja, dass sie, wenn sie immer festangestellt waren oder in großen Strukturen aufgehoben waren, eingebettet waren, dass sie eben überhaupt nicht akquirieren können. Und zum einen hat man heute die Netzwerke, aber es bleibt einem ja nicht, nach einer Weile sind die auch aufgebraucht oder sind dann nicht für alles nützlich. Man hat ja nicht nur Netzwerke von Menschen, die alle nur als Kunden sind, sondern man hat ja auch einfach nur auf Augenhöhe manche Freundschaften und Connections gebildet. Viele können eben nicht akquirieren und das vergessen viele, wenn sie sich gründen. Und ja, das ist mir aufgefallen. Das sieht man immer daran, wie oft man angesprochen wird und wie oft man Angebote kriegt, die eben überhaupt nicht angebracht sind oder eher nerven. Und wie schwer das dann für viele ist, da eben Boden zu finden, nicht? Also es gibt eben natürlich das Bedürfnis, du hast es gesagt, mit Menschen arbeiten, nicht? Und weg aus dieser Fremdbestimmung, aber auch häufig überhaupt keine Vorstellung davon, was da auf sie zukommt. Hast du
Ja,
das auch schon gesehen?
da hatte ich natürlich den Vorteil, ich habe vor ungefähr 15 Jahren, ich sag mal, nach dem Ausstieg auch bei meinem ersten Arbeitgeber, hatte ich die Chance genutzt, in ein Wiedereinstiegsprogramm für Akademikerinnen zu gehen. Das lief über 2 Jahre im Zusammenhang mit der LMU, also der Uni in München, und hat verschiedene Module angeboten. Ja, das war das Thema Existenzgründung, aber auch das Thema Rechtsberatung, das Thema Finanzberatung. Also es war wirklich sehr breit gefächert, war unheimlich hilfreich für mich. Und ich habe dann auch das Thema Gründung ausprobiert, auch unterstützt durch die Arbeitsagentur, habe dann aber recht schnell für mich feststellen müssen, nein, das ist vor allem zu dem Zeitpunkt ist nicht mein Ding. Ich bin zu dem Zeitpunkt wirklich ein Konzernmensch gewesen. Ich brauche meine Struktur dahinter. Ich möchte mich in die Aufgabe stürzen und ich möchte mich nicht mit, wie du sagst, Akquise oder mit Abrechnung, ja, oder allem, was außenrum ist, möchte ich mich nicht beschäftigen, sondern ich möchte mich wirklich in die Arbeit stürzen, in die Konzepte, in neue Themen, in Innovationen stürzen. Und das rate ich allen Frauen wirklich oder allen Menschen in dem Alter wirklich, sich da Unterstützung zu suchen. Es gibt, gehe ich mal davon aus, sehr viele Gründungsberatungen, die da auch entsprechende Module anbieten und dies wirklich ernst zu nehmen, um nicht zu viel Zeit auch zu verbrauchen. Wir haben in dem Alter nicht mehr so viel Zeit, um mal auszutesten, ob jetzt die Selbstständigkeit uns liegt, ob wir vielleicht doch gründen und nach 2 Jahren scheitern, weil 2 Jahre sind wieder 2 Jahre näher an der Altersgrenze zur Rente und es wird natürlich auch mit dem Wiedereinstieg schwieriger.
Genau, und das ist letztendlich dann auch tatsächlich das zweite oder letzte Stichwort, was wir ja haben, diese verschiedenen Arten, diese Modelle zu arbeiten. Teilzeit hatten wir dann Zeitarbeit, projektorientierte Konzepte, wo man eben sagt, okay, das Projekt ist jetzt wieder zu Ende, jetzt muss ich ja auch letztendlich wieder anfangen, mich zu bewerben und habe wieder die Unsicherheit und dergleichen. Und gleichzeitig auch die Kompensation der Familienjahre, die ja nicht bei allen Frauen so perfekt gelaufen sind, wie man dann manchmal hört von der Rentenanstalt oder von anderen Bereichen, die dann sagen, wo sind ihre 45 Jahre? Nicht? Also, das ist manchmal gar nicht machbar. Wie würdest du das denn jetzt einschätzen? Hast du denn irgendwelche Ideen, wie man die Arbeit der Frauen, der Mütter, der Pflegezeiten, wie man das vielleicht für die Gesellschaft besser anrechnen kann, dass das besser abgebildet wird? Oder bist du damit zufrieden, dass das jetzt so mit 3 Jahren pro Kind dann eben einfach ein Teil wird anerkannt und der Rest ist dann Pech gehabt.
Ja gut, ich meine, es werden 3 Jahre anerkannt, aber 3 Jahre auch nur mit Rentenpunkten, die dem durchschnittlichen Einkommen von Frauen entsprechen. Das heißt, als Akademikerin bin ich da eigentlich auch schon wieder, ja, ich möchte nicht sagen, benachteiligt, aber es bedeutet natürlich auch, dass ich da nicht die Rentenpunkte für diese 3 Jahre bekomme, die ich bei einer Teil- oder Vollzeittätigkeit bekommen hätte.
Das stimmt.
Es ist aber 3 Jahre pro Kind ist natürlich eindeutig zu wenig. Auf der anderen Seite, ich sage mal, wenn man Teilzeit arbeitet, muss es auch möglich sein, das zum Beispiel durch entsprechende Punkte aufzustocken, dass man zum Beispiel zeitanteilig arbeitet, nehmen wir mal ein Beispiel 25 Stunden und der Rest, der wird dann nochmal aufgestockt mit Rentenpunkten, um einem das auszugleichen. Und ähnlich ist es natürlich auch mit dem Thema Pflege zum Beispiel der Eltern. Ja, das ist ein Thema, das bei mir auch immer stärker in den Vordergrund tritt. Und ich kenne auch einige Beispiele, wo Frauen dann ihre Männer schon pflegen mussten oder wirklich nahe Angehörige pflegen mussten und nicht mal die Eltern. Und sich da wirklich teilweise von einer Pflegesituation oder erst von den Kindern dann zu einer von einer Pflege Situation in die nächste gearbeitet haben, nebenbei vielleicht noch einen 450-Euro-Job hatten, der natürlich nicht in die Rente einzahlt. Man kann sich freiwillig versichern, aber das ist ein Butterbrot. Und ich denke, da muss wirklich viel mehr Anerkennung stattfinden.
Und insbesondere in
Und
den Familienaufbauphasen sind die Familien ja, zumindest in den Jahren, wo wir groß geworden sind oder auch unsere Eltern, jetzt wenn wir jetzt mal an unsere Eltern denken, unsere Mütter, die hatten ja nun wirklich nicht gute Zeiten in dem Sinne, als sie ihre Familien gegründet haben. Und da war ja nun wirklich nicht die Rede davon, dass man da schon irgendwo einzahlt oder irgendwas vorausdenkt. Ich fand das ein bisschen unfair, wie dann auch plötzlich in den 80er, 90ern dann eben auch nochmal die ganzen Regeln sich änderten, nicht? Also auch die Art und Weise, wie geschieden wurde oder wie eben der Umgang auch war mit diesen Mütterzeiten, dass das einfach von der Politik geändert wurde, ohne Rücksicht darauf, dass ja viele den Lebensentwurf ja gar nicht mehr rückwärts arbeiten können.
Ist richtig, ja.
Grundsätzlich, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, auch bezogen auf diese Care-Zeiten, ist das nicht schon wieder eine neue Bedrohungslage, dass wir Frauen nicht nur in der Gefahr sind, dass wir eben jetzt in der Hinsicht dann die Kinder großziehen, sondern dann auch wieder die Gefahr sind, wenn wir dann durchstarten wollen mit 50 plus, dass wir dann wieder die Gefahr haben, dass man sagt, oh, da kommen ja bei denen bald mal die Care-Zeiten. Da sind ja auch Gesetze vorgesehen, dass wir frei bekommen für den Fall. Aber ist das denn nicht manchmal auch eine Bedrohung für die Frauen, wenn solche Gesetze schon da sind?
Ja, und ich merke an der Diskussion, die wieder stattfindet, die teilweise auch von den Frauen gefordert und forciert wird, dass man versucht, durch das Thema Work-Life-Balance und Family Time und was auch immer, den Frauen zu ermöglichen, beides miteinander zu vereinbaren. Ja, Betonung liegt auf den Frauen zu ermöglichen. Ja, das heißt, wir müssen weg davon, dass es die Frau ist und dass man der Frau bessere Bedingungen schafft und die Frau braucht bessere Betreuungsplätze für ihre Kinder und die Frau, die muss dann zu Hause bleiben, wenn der Kindergarten geschlossen wird, weil das Personal so knapp ist. Das
Oder
ist wirklich,
Läuse sind.
ja, also wirklich, da kenne ich tolle Beispiele, was da wirklich auf die Frauen zukommt. Aber es wird ja teilweise gefordert, ja, wir wollen es den Frauen, ich sage mal, passend machen, damit sie beides vereinbaren können. Aber wir laufen da in die nächste Falle rein. Und ich habe gerade bei LinkedIn auch einiges kommentiert in die Richtung, dass ich gesagt habe, vor 30, 40 Jahren, meine Mutter zum Beispiel, ja, die hat, wenn sie irgendein Formular ausgefüllt hat, bei Beruf Hausfrau reingeschrieben. Das war ein Beruf. Wir haben den Männern den Rücken freigehalten oder
Genau.
die Frauen damals den Rücken freigehalten. Das war ein Beruf, der hat auch Zeit gekostet. Der hat unglaublich viele Aufgaben umfasst. Das war nicht nur die Kinderbetreuung, das war auch nicht nur die Elternpflegen. Ja, das war der ganze die ganze Organisation dahinter. Das war Putzfrau, das war Gesellschafterin, das war Fahrdienst für die Kinder und was auch
Oder
immer.
oft auch Umzug. Also du hattest das Stichwort ja bei mir auch mal geschrieben, Expat, ne? Also ich kenne das, weil ich komme aus einer Familie, wo das immer üblich war, dass man eben ins Ausland und dann hat man verschiedene Tätigkeiten gehabt. Die Familie musste funktionieren, die Frau musste funktionieren, die Sprachkenntnisse ergänzt werden, die Relocation, das hat alles die Ehefrau gemacht.
Ja,
Und da
genau.
haben die Firmen eine gute Zeit gehabt, nicht? Also insofern, die Frage ist jetzt, wo ist da wieder die Falle? Wo muss man jetzt eigentlich in Zukunft eben so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass sich da auch insgesamt etwas ändert? Denn die Quote mit, ich glaube, das sind jetzt 17% oder 18, die überhaupt Vaterzeiten nehmen. Und es wird immer gesagt, die Welt ist jetzt besser geworden. Aber ich finde, das ist noch eine sehr niedrige Quote, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, diese Elternzeit, die beschränkt sich ja oft nur auf die 2 Monate oder die wird dann hergenommen, um Urlaub zu nehmen oder um das Haus zu bauen. Da gibt es ja diverse Beispiele. Also ich denke, Punkt 1, wir Frauen müssen aufhören, das unter uns auszumachen und für uns zu fordern. Das ist ein Thema, das geht alle an. Und ich merke auch wirklich an den Beiträgen und Kommentaren bei LinkedIn, aber auch insgesamt, dass doch viele, viele Männer der Gen Y und Gen Z sagen, ich möchte mehr für meine Familie da sein, ich möchte mir mehr teilen. Ich möchte partnerschaftlich mit meiner Frau oder Partnerin die Familie gestalten. Und auch hier wieder ein Rechenbeispiel. Ja, früher hat der Mann vielleicht 40 Stunden gearbeitet, die Frau hatte vielleicht, wenn überhaupt, noch einen kleinen Nebenjob. Das heißt, die Familienarbeitszeit addiert war 40 Stunden plus diesem kleinen Nebenjob plus einigen Überstunden, vielleicht ehrenamtlichen Arbeiten, aber der war vielleicht 50, 60 Stunden pro Woche. Wenn heutzutage Familien zu beiden Teilen voll berufstätig sind, dann reden wir hier über 70, 80 Stunden und mehr. Wir reden über Paarzeiten, also berufsbedingte Zeiten, die noch mit dazukommen. Das heißt, die Zeit, die von Familien für den Beruf aufgebracht wird, die ist deutlich angestiegen. Und das führt natürlich dazu, dass dieser Beruf Hausfrau, diese Zeit, die dafür zur Verfügung stand, die ist so ein bisschen add-on geworden. Ja, das machen wir nebenbei. Das, was früher die Frau 8 Stunden oder noch länger am Tag gemacht hat, das macht man heutzutage nebenbei, teilt sich das mehr oder weniger gerecht auf, ja, damit wir noch mehr im Beruf arbeiten können. Und ich denke, wir fallen alle ein bisschen auf diese Forderung rein, alle Frauen sollen arbeiten können. Ja, ist ja toll, wenn die Frauen arbeiten, aber es geht hier auch darum, die Rentenkasse zu füllen und zu entlasten, wenn Frauen arbeiten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, es ist nicht gut gemeint mit den Frauen, vor allem nicht, wenn gewisse Gruppen, Gesellschaftsgruppen fordern, dass Frauen arbeiten. Da steckt schon auch eine Intention dahinter. Und wir brauchen den gesamten Umbau. Wir müssen die Männer und vor allem auch die jungen Männer mit an Bord nehmen, die das entsprechend unterstützen und auch wollen und mit denen nach neuen Lösungen suchen. Also da bin ich jetzt wirklich dabei, dass ich sage, wir alle, egal ob Mann, Frau oder auch ja, wer auch immer, wir müssen gemeinsam diese Aufgabe angehen. Wir müssen gemeinsam Familien neu gestalten und neu denken.
Absolut, das
Und
ist sehr, sehr wichtig. Aber es wird ja eben in vielen Bereichen, wenn ich die Diskussion so erlebe, auch gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ist doch alles super. Und ich erlebe das zwar, dass darüber geredet wird, dass die Männer das sich vorgenommen haben, aber häufig wird dann gesagt, ja, meine Karriere wird beeinträchtigt, mein Chef ist nicht einverstanden. Da sage ich natürlich immer, ich habe also eigentlich immer gearbeitet, selbst bei meiner Hochzeit kam dann raus, dass ich in dem Unternehmen meines Mannes aushelfen sollte, sodass ich relativ schnell wieder am Start war. Und ich habe also die ganze Zeit durchgearbeitet, aber wenn ich die Debatte sehe, dann wird sozusagen gesagt, die Karriere wäre jetzt nur bei Männern gefährdet. Dabei ist sie doch bei Frauen gefährdet gewesen. Und das sieht man ja auch in den Bilanzen, dass wenn die Frau schwanger war und man sieht sich, guckt sich die Einkommenslücke an, die wird immer größer im Laufe der Jahre und sie nimmt eben komischerweise auch nicht ab. Es gibt immer wieder diese Studie auch von Albright. Und da ist man ja so ein bisschen gefrustet, dass sich so wenig bewegt. Also ist das denn dann gut? Ich meine, du sagst ja, du hast eine Frauengruppe jetzt bei Ü45. Wäre das denn dann nicht sinnvoll, du würdest so eine Ü45-Gruppe machen, wo Männer und Frauen zusammen sind? Oder müsste man eigentlich mit den jungen Männern dann jetzt eine Gruppe gründen?
ja, im Grunde genommen habe ich natürlich immer gesagt, das ist eine Gruppe für die Themen Ü45 und nicht für Menschen Ü45. Und wir sind auch offen für Männer. Wir sind jetzt in einem Frauennetzwerk unterwegs, aber im Prinzip offen für Männer. Es ist natürlich eine ganz andere Frage, wie man sowas gestalten kann. Ja, auch nebenberuflich, du hast das ganz am Anfang angesprochen, ehrenamtlich, nebenberuflich sowas gestalten, das erfordert natürlich riesige Kapazitäten. Das erwarte ich mir zum Beispiel von politischer Seite, dass hier Initiativen ergriffen werden vom Bundesfamilienministerium, vom Bundesarbeitsministerium. Es gibt auch die Unternehmerverbände. Ja, es gibt verschiedene Verbände, die natürlich ein Interesse daran haben sollten, dass sich die Situation und auch die Zufriedenheit auch der nachwachsenden Mitarbeiter bessert und ändert. Ja, das heißt, man sollte sie alle ins Boot holen und gestalten und da auch entsprechend Raum geben und Freiheit und Möglichkeiten geben zu gestalten. Und das ist eigentlich das Ziel, das ich auch mit der Gruppe Ü45 verfolgt habe. Und wir sind immer mit ein Stückchen näher dran. Und du weißt, nächsten Montag findet auch der nächste Dinnerclub mit Gerda-Marie Adenauer statt von der Siemens AG, dass wir mehr auch mit den Unternehmen, mit den Konzernen in Kontakt kommen und dort das Bewusstsein, die Sichtbarkeit für das Thema schaffen, aber dort auch Änderungen einfordern, Diskussionen anstoßen zum Thema Age Diversity, zu diesen Fragestellungen, zu der Frage, wie verändert sich bei euch das Thema, wie wir arbeiten? Ja, was tut
Genau.
ihr
Und
dafür,
dass
dass
man
es
eben auch nochmal deutlich macht, dass wenn man eben ab 50 oder ab 60 keine entsprechenden adäquaten Arbeitsstellen schafft, dass es da natürlich dann zu dieser sogenannten Altersarmut beziehungsweise auch zu der Frauenaltersarmut führt. Denn die ist ja eklatant und daran sieht man eben auch, also daran muss sich was ändern. Im Grunde wundert man sich wirklich, so wie du sagst, dass die Politik da nicht stärker einsteigt. Weil diese Sozialkosten, die es da jedes Jahr gibt, wenn jetzt durchschnittlich die Westfrau um die 440 bis 500 € im Schnitt Rente bekommt und die Ostfrau im Schnitt um die 800 oder 770 bekommt, dadurch zieht sich das so zu so einer Gesamtzahl zusammen, habe ich gelesen, erschreckenderweise, weil man denkt immer, naja, 770 bis 800 ist im Schnitt. Das bedeutet, es sind etliche darunter und etliche natürlich auch noch darüber.
Richtig,
Aber dass
ja.
es auch noch diesen Clash gibt, weil die Westfrauen ja besonders Mütter waren und nicht so lange gearbeitet haben, da muss sich doch ganz dringend was ändern. Wir kommen ja gar nicht mehr hinterher mit den Sozialkosten.
Ja, das ist natürlich absolut der Fall. Das wollte ich vorhin noch ergänzen. Und du hast den richtigen Impuls jetzt gebracht mit dem Thema Ost und West. Das ist ja auch immer die Frage, wie entlohnen wir Arbeit und was ist Arbeit? Diese neue Arbeitsdiskussion oder die Frage, was ist Arbeit, was ist Zeit, wie teilen wir die auf, wird ja mittlerweile auch in unterschiedlichen Büchern verarbeitet. Theresa Bücker hat da jetzt auch gerade ein Buch geschrieben über das Thema Zeit und auch Arbeit. Also wir müssen wirklich von einer ganz anderen Seite her denken und neue Lösungen finden. Und das können wir nur, wenn wir uns mal ein paar Schritte zurücknehmen und das betrachten. Und nochmal zurück auf das Thema Ost und West. Wir müssen uns mal bewusst machen, wenn wir unsere eigenen Kinder betreuen, dann ist es Care-Arbeit, unbezahlte Care-Arbeit.
Ja.
Ja, wenn wir die fremde Kinder betreuen, ja, wenn ich morgen mich irgendwo bewerbe bei einer Kita und sage, ich kann als Quereinsteigerin hier unterstützen und ich kann fremde Kinder betreuen, dann wird es bezahlt, dann bekomme ich dafür Rentenansprüche. Ja, und dieser Widerspruch, den haben wir an anderer Stelle auch. Wenn ich in Kliniken gehe oder in Altenpflegeheime und fremde Menschen pflege, dann ist es eine Erwerbstätigkeit. Und wenn ich das aber für meine eigenen Angehörigen tue oder wenn ich das ehrenamtlich tue, dann ist es das eben nicht. Und ich denke, auch diese Grenze, diese Unterscheidung, die müssen wir aufbrechen.
Genau.
Ja, es muss honoriert werden, dass es eine gesamtgesellschaftliche Leistung ist. Und wir haben es ja in einem ganz anderen Bereich. Ja, es gibt Themen, die sind gesellschaftlich gesettelt. Das ist das Thema Mobilität und Infrastruktur, das wir einfach nicht mehr trennen können. Das muss ein Staat bereitstellen und ein Staat muss auch Kinderbetreuung bereitstellen. Und wenn jemand selber sein Kind betreut, dann muss das auch entsprechend anerkannt werden und entsprechend unterstützt werden.
Und ich finde auch, warum nicht auch mal die Debatte beginnen? Ich habe das häufig, wenn ich die Debatten führe, auch mit Ehrenamt und Stiftungen und dergleichen, dass ich auch schon mal gefragt habe, ist das Modell noch zeitgemäß, wenn wir gleichzeitig diese Frauen oder dieses Ehrenämtler, die der Großteil sind Frauen, Frauen spielen einen extrem hohen Anteil im Ehrenamt, nicht erst in den älteren Jahren, sondern auch schon in den jungen Jahren. Und was ist eigentlich, wenn die alle jetzt arbeiten ganztags oder wenn die jetzt zum Beispiel keine Kraft mehr haben, weil sie eben dann im Alter so wenig haben, dass sie dann noch nicht mal nach draußen gehen können? Eine Tasse Kaffee war neulich eine Sendung, 37 Grad auch wieder. Also es gibt immer wieder schöne Sendungen, wo man das sehr schön dann dargestellt bekommt an ganz Schicksalsschlägen. Und wo ich dann gesagt habe, vielleicht müssen wir das Ehrenamt auch nochmal besprechen. Vielleicht muss es dann eben wenigstens Rentenpunkte dafür geben, nicht? Dass man das vielleicht irgendwo aufrechnen kann. Weil 3 Jahre Kindererziehung ist ja, wenn man ein akademisches Kind großzieht, ist ja lächerlich, ne? Also man hat ja
Na
mindestens bis
klar.
25 damit zu tun. Und diese ganze Förderung, die man nebenbei leisten muss, auch als Führungsfrau, ist ja Wahnsinn. Und es ist natürlich umso schöner, wenn unser Kind dann eines Tages ein Steuerzahler wird. Aber das wird doch gar nicht anerkannt, nicht? Also insofern, ich denke, da ist noch viel zu tun. Jetzt darfst du ja zum Schluss, Andrea, wie alle meine tollen Gäste, darfst du auch einen Wunsch an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen stellen. Und da warte ich jetzt drauf. Hast du da eine kleine Idee, die du noch ins Universum schicken möchtest?
Ja, was ich mir wünsche, ist, dass wir offene Diskussionen führen, dass wir klare Diskussionen führen, dass wir klar bekennen und benennen, was wir möchten, was wir nicht möchten, so wie wir das heute auch in den vergangenen Minuten getan haben. Und ich wünsche mir aber auch offene Türen. Ich wünsche mir offene Türen in den Unternehmen. Ich wünsche mir offene Türen in der Politik und das nicht auf einer Ebene, die für uns nicht erreichbar ist. Ja, wir kennen alle diese schöne Schaufensterpolitik, sondern ich möchte nicht im Schaufenster tolle Modelle sehen, ich möchte rein in den Laden. Ja, und dieser Laden, das sind für mich offene Unternehmen, das sind offene Politikbereiche, in denen ich wirklich Themen anstoßen und verändern kann. Das wäre eigentlich so mein Wunsch, den ich auch mit der Panda-Gruppe versuche anzustoßen und zu initiieren. Und vor allem, ich denke, das ist ein Wort, das immer wieder gebraucht wird, das ist Wertschätzung. Wertschätzung für das, was wir getan haben, was wir 40 Jahre getan haben, was wir ehrenamtlich getan haben, ja, was wir in der Veränderung getan haben, was wir trotz sehr vieler Brüche und sehr vieler Steine, die uns im Weg lagen, getan und geschafft haben. Einfach Wertschätzung. Die gleiche Wertschätzung, die viele bekommen, gerade auch sehr viele Männer in unserem Alter, die vielleicht 25 Jahre auf ihrem Sessel saßen, aber nicht diese Wegstrecke zurückgelegt haben.
Genau, dieses sehr, sehr maßgebliche gesellschaftliche Engagement alleine durch die Pflege- und Care-Arbeit, die eben meistens unentgeltlich stattgefunden hat und dann zum Schluss eben tatsächlich dann zum Lebensende hin, wenn man denkt, man wird belohnt für das Lebensende, man kommt zum Lebensabend, dass man dann noch bestraft wird. Und dann eben isoliert wird, denn wie man immer so schön sagt bei den Sozialverbänden, eine gute Rente, eine ausreichende Rente ist eben auch ein sozialer Bezug. Man kann Teilhabe eben noch stattfinden lassen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Andrea. Es war schön wie immer mit dir und ich hoffe, wir werden noch viele, viele gute Impulse haben und viele gute Austauschmomente und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ja, Ulrike, ich danke dir natürlich auch für das sehr ausführliche und intensive Gespräch und immer wieder für unsere Gedanken und Impulse, die wir uns hin und her werfen, für die vielen Ideen, die wir entwickeln und ja, für immer diesen netten Austausch. Ja, ich hoffe,
Genau.
dass wir viel gestalten, weitertreiben können und uns vielleicht auch nächsten Montag dann beim nächsten
Ja, ich
Panda
gucke
Dinner
mal, dass
Club
ich es mir
treffen.
einrichten kann, weil ich die kenne,
Ja.
die Gerda ja jetzt auch persönlich. Sie war neulich bei mir auch in Hamburg und wir haben uns getroffen zum ersten Mal auch in der reellen Welt und das ist ja immer wieder schön. Und da gibt es sicherlich interessante Impulse und Austausch. Ich danke dir ganz herzlich und verabschiede mich von dir. Dankeschön.
Ja, dann schöne Grüße aus Nürnberg nach Hamburg und ja, vielleicht doch wirklich mal bald bei einem Wiedersehen
Genau, die
an der Alster.
Nord-Süd-Tangente.
Ja.
Ja, vielen Dank.